Wir steigen heute Morgen, darf ich Schweizerdeutsch predigen? Hochdeutsch? Hochdeutsch? Bist du sicher? In der Höfe nicht immer Hochdeutsch. Okay. Ist gut.
Wenn
man
es nachher nicht macht, kann er sagen, ich habe es nicht
verstanden. Stimmt. Sehr gut. Wir sind in der Höfe in einer Predigtserie. Und zwar schauen wir das Leben von Jakob an. Und der Jakob ist eine Geschichte im ersten Buch der Bibel, wird die beschrieben. Und das Volk Israel hat so drei Gründungsväter: den Abraham, den Isaak und den Jakob. Das sind wie die grossen Urväter für das Volk gewesen. Wie für uns der Tell, der Wilhelm Tell, nur noch ein bisschen heftiger für Israel. Und der Jakob ist der letzte von diesen drei. Und seine Lebensgeschichte ist sehr, sehr spektakulär. Ich kann euch sehr ans Herz legen, die mal wieder durchzulesen. Weil der Jakob ist nicht jemand, wo man würde erwarten, dass Gott ihn auserwählt, um der Gründungsvater von Gottes Volk zu werden. Er hat angefangen, sein Leben fängt eigentlich damit an, dass er bei der Geburt die Verse von seinem älteren Bruder gehabt hat, weil er ihn hat überholen bei der Geburt. Oder so hat man das interpretiert. Und darum hat man ihn Jakob genannt, das heisst eben Fersenhalter. Und er war sozusagen ein Schlitzohr gewesen. Er hat sich immer etwas erhaschen. Und das ist in seinen Namen eingeflossen und hat aber auch sein ganzes Leben geprägt, weil er hat dann seinem älteren Bruder zuerst den Segen und das Privileg vom Erbe geklaut. Und nachher hat er ihm den Segen erschwindelt. Er hat sich verkleidet als sein Bruder, und weil sein Bruder sogar sehr haarig war und er Angst hatte, dass sein Vater das könnte spüren, dass er nicht der richtige Bruder ist, hat er sich sogar Fähle um die Hand gewickelt und ganz geschickt zusammen mit seiner Mami hat er so seinen Vater und seinen älteren Bruder austrickst. Und so ist das Leben von Jakob, hat es angefangen, und es ist aber genauso weitergegangen, wie ihr das nachlesen könnt. Er musste fliehen vor dem Bruder, weil der Bruder hat ihn nachher umbringen, nachdem er ihm das Sagen geklaut hat. Dann ist er so geflohen in ein fernes Land, irgendwo hin, wo er niemand gekannt hat. Dann war er nachher dort gewesen. Und dann hat er zwei Frauen geheiratet und nachher noch zwei Nebenfrauen, hat er sich auch noch genannt, und am Schluss vier Frauen gehabt. Und falls du die Geschichte liest und denkst, ach, immer die Bibel, wo so unmenschliche Sachen wie Polygamie drin haben, und dann wirst du vielleicht hässig auf das Christentum und auf die Bibel, weil du denkst, dass Gott das bejaht. Dann, wenn du die Geschichte genau durchliest von Jakob, dann merkst du, das ist so schlecht rausgekommen, dass er vier Frauen gehabt hat. Und es ist immer wieder in der Bibel, wenn Männer irgendwelche komischen Sachen machen, sie werden zwar beschrieben und Gott kommt nicht und sagt, das ist falsch gewesen. Aber du merkst irgendwie an den Konsequenzen, es kann nicht gut kommen, weil es nicht im Plan von Gott ist. Und so war das auch bei ihm gewesen. Und jetzt aber war er 20 Jahre in der Fremde gewesen. Er hat eben vier Frauen, 12 Kinder bekommen, oder 11, und ist sehr, sehr reich geworden. Und irgendwie hat er gemerkt, ich muss jetzt wieder zurück und ich muss mich meinem Bruder stellen, dem Bruder, der mich umbringen wollte. Und er wandert also mit seinem Hab und Gut und mit seiner Frau den langen Weg wieder zurück Richtung seinem Bruder. Und je näher er seinem Bruder kommt, desto mehr Angst überkommt ihn. Und er hat wirklich Todesangst. Er meint, mein Bruder wird kommen und er wird mich umbringen, weil er immer noch so hässig ist. 20 Jahre sind seither vergangen, aber irgendwie weiss er, wenn mein Bruder mich sieht, wird er mich umbringen. Und dann schickt er Bote zum Bruder und sagt, hey, ich komme und ich komme in Frieden, können wir uns treffen, und dann kommen die Bote zurück und sie sagen, hey, ja, wir haben das deinem Bruder gesagt, dem Esau, und er kommt dir entgegen und er hat noch eine Privatarmee von 400 Mann dabei. Und da ist Jakob vollends, ist ihm so Angst geworden, dann hat er gebetet und verschiedene Sachen in den Weg geleitet, dass das irgendwie gut kommt. Er hat sein Lager auf zwei Leute aufteilt, damit, wenn der Esau das eine Lager vernichtet und alle umbringt, dass wenigstens die anderen können fliehen. Und er hat ihm Herden entgegengeschickt als Geschenke. Er hat ihm hunderte von Tieren geschenkt und alles mögliche, hat ihn gut stimmen. Aber eigentlich ist ihm auf dem Weg dorthin Gott begegnet. Und zwar hat er ein Heer von Engeln gesehen. Und Gott hat ihm wie wollen sagen, hey, look, du musst keine Angst haben, weil ich bin mit dir. Und ich habe ein Heer von Engeln, das stärker ist als jeder, der sich dir entgegenstellt. Du musst dich nicht sorgen. Aber der Jakob hat trotzdem fürchterliche Angst gehabt. Und dann lassen wir den Text, um den es heute geht. Er hat nachher, soll ich auf die Seite stehen, dass ihr das seht. Nein, das geht so. Er hat also alles bereit gemacht, um seinen Brüdern entgegenzutreten. Und dann lesen wir im 1. Mose 32, ab Vers 23, den Predigttext für heute. Er stand aber noch in derselben Nacht auf und nahm seine beiden Frauen und seine beiden Mägde samt seinen 11 Kindern und überschritt mit ihnen die Furt Jabok. Und er nahm sie und führte sie über den Fluss und ließ alles, was er hatte, hinübergehen. Und er hat sie jetzt auf die Flussseite gebracht, wo auch sein Bruder ist. Vorher war er sozusagen auf der sicheren Seite vom Fluss und jetzt ist er auf der gefährlichen Seite vom Fluss. Jakob aber blieb alleine zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als dieser sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, da rührte er sein Hüftgelenk an, sodass Jakobs Hüftgelenk verrenkt wurde beim Ringen mit ihm. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lass dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Da fragte er ihn, also da fragte der Mann den Jakob, was ist dein Name? Und er antwortete, Jakob. Da sprach er, dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel, denn du hast mit Gott und Menschen gekämpft und hast gewonnen. Jakob aber bat und sprach, lass mich doch deinen Namen wissen. Er beantwortete, warum fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob aber nannte den Ort Pniel, denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Pniel vorüberzog und er hinkte wegen seiner Hüfte. So das Wort von Gott. Die Geschichte ist so unglaublich spektakulär, weil der Jakob in selber Todesnacht der Angst mit Gott gekämpft hat. Mit Gott, ein Mensch, der mit Gott kämpft. Wie ist das möglich? Wie kann man sich das erklären? Und wie kann so etwas Spektakuläres passieren, dass ein Mensch mit Gott kämpft und sogar gewinnt? Dem wollen wir heute nachgehen. Und zuerst mal für den Jakob ist das so etwas Spektakuläres gewesen, dass er den Ort umbenannt hat, an dem er war. Er hat nämlich den Ort nachher, man sieht es fast nicht, aber er hat den Ort Pniel genannt. Und Pniel, das besteht aus diesen zwei Wörtern, Pni und El. Und das heisst Angesicht Gottes. El heisst Gott. Kleine hebräische Lektion, überall oder fast überall, wo ihr das El gehört, in hebräischen Wörtern, ist es Gott. Zum Beispiel Bet-El, das ist Haus, Bet, Gottes, Bet-El. Oder Nathanael, Nathan heißt, er hat gegeben und Gott, also der El heißt Gott, also Gott hat gegeben. So nannte also der Ort Pni-El. Und wir wollen aber auch noch darauf schauen, dass der Mann mit Gott gerungen hat. Und dass Gott den Namen von Jakob geändert hat. Und ich habe das so verdeutlicht. Wir haben die zwei Figuren. Der eine, der rechts ist der Jakob. Und der Jakob, er kämpft gegen Gott, gegen die andere Person. Und wir schauen an, wie sieht ein Kampf gegen Gott aus. Nicht nur beim Jakob, sondern auch bei uns heute. Und, aber der Gott kämpft gleichzeitig auch gegen den Jakob, weil wenn nur einer kämpft, dann gibt es eigentlich keinen Kampf. Es sind also beide, die kämpfen. Und eventuell hat sogar Gott angefangen, gegen den Jakob zu kämpfen, weil im Text, es hat nur, der Text ist ganz, ganz kurz, man weiß es nicht 100% genau, aber es steht eigentlich ein Mann, rang mit ihm. Vielleicht hat Gott angefangen, sogar mit dem Jakob zu kämpfen. Und dann hat Gott ihn umbenannt in Israel. Und Israel heißt kämpfen und El, wenn wir gelernt haben, heißt Gott. Also heißt Israel, es kämpft Gott oder er kämpft mit Gott. Und es kann beides bedeuten. Wenn du nur Israel hörst, dann ist nur im Zusammenhang klar, ist damit gemeint, dass er mit Gott kämpft oder dass Gott am Kämpfen ist. Und durch die Bibel wird eigentlich offensichtlich, dass Israel immer wieder mit Gott kämpft, aber dass auch Gott mit Israel kämpft und dass aber auch Gott für Israel kämpft. Und Kämpfen ist etwas, wo normal ist in richtigen Beziehungen. Wenn du das so dein Leben lebst, als ein ganz normaler Mensch, dann hast du Tendenz, komisch zu werden oder Sachen zu machen, die nicht gut sind. Und wenn du aber Leute um dich herum hast, dann tun die dich wieder darauf aufmerksam machen. Oh, das, was du jetzt da gerade machen bist, finde ich nicht cool. Und dann lernst du, aha, ich sollte mich vielleicht ein bisschen anders verhalten. Und darum, Leute, die ganz lange allein leben, die haben so ein bisschen Tendenz, ganz ein bisschen komisch zu werden. Vielleicht ist euch das schon aufgefallen. Und darum ist es für uns als Gemeinde extrem wichtig, oder das für euch wahrscheinlich auch, schon, nur schon wenn ihr angeordnet seid, seht man, dass euch das wichtig ist, dass man eine Gemeinschaft hat. Weil nur wenn andere Leute um dich herum sind und mit dir ein bisschen ringen darum, wie man sich gut verhaltet, nur dann verhaltet man sich als Mensch auch tendenziell gut. Und tendenziell. Menschliches Zusammensein ist, also Beziehungen haben, ist ein Kämpfen. Und gerade die Ehe ist ein wunderbares Beispiel dafür. Weil du sagst, hey, wir wollen zusammenbleiben und nicht einfach nur gerade von heute auf morgen, sondern wir wollen wirklich uns verbünden, wir wollen den Ehebund machen, also zusammenbleiben. Und dann merkst du, oha, wenn ich jetzt noch so lange mit meinem Partner muss zusammenbleiben, dann kann ich wahrscheinlich nicht so bleiben, wie ich bin, weil sonst gibt es ewig Problem. Und dann, weil du weißt, ich kann nicht einfach so davonlaufen, darum bist du wie gezwungen, dich selber zu verändern. Und dein Partner ist gezwungen, sich zu verändern. Und dann entstehen die Reibereien, der Kampf, den ihr habt, und in dem Kampf darum, wie soll man sich gut verhalten, wächst man. Und falls du nicht verheiratet bist, kann ich dir sehr fest das Herz legen, Freundschaften zu haben, die so eng sind, wo man sich so stark verbündet, dass auch in diesen Freundschaften so ein Ringen, so ein Kämpfen kann vorkommen. Und wie gesagt, sind wir gerade als Gemeinde ein Ort, wo das kann passieren. Und das Kämpfen ist, Gott benennt das Volk Israel, er kämpft mit Gott, oder Gott kämpft. Und es ist wie wegweisend, dass in dem Moment, wo das Volk Israel, das Volk von Gott, seinen Namen bekommen hat, dass das in einem Kampf passiert ist. Dass das in dem Moment passiert ist, weil wir etwas sagen darüber, wie das Volk von Gott ist. Und ich bin, ich habe in der Vorbereitung auf die Predigt im Studium von dem Text und im Studium von 100 verschiedenen Kommentaren, wo alle gesagt haben, man weiß nicht so genau, wie man die Bibelstelle muss wirklich interpretieren, weil sie so speziell ist. Aber was deutlich wurde ist, Gott sucht sich den Moment aus, um seinem Volk einen Namen zu geben. Und das will wie etwas darüber aussagen, wie unsere Beziehung zu Gott ist. Das will etwas darüber aussagen, wie Glaube funktioniert. Glaube ist nicht einfach, oh, ich glaube alles, was Gott mir sagt, blind schlücke ich das und mache das wie ein Roboter. Sondern Glaube ist vielmehr etwas, ein Kampf, ein Ringen darum. Glaube ich das wirklich? Will ich das wirklich machen? Kann ich dem vertrauen? Und das Ringen bestimmt die Beziehung vom Volk Israel. Und ich glaube, es kann oder soll auch ein Stück weit unsere Beziehung zu Gott bestimmen. Und es gibt verschiedene Arten von Ringen, darum gibt es ja auch die drei Schwerter in meinem Bild, verschiedene Arten von Ringen. Und wir wollen verschiedene Arten von Ringen heute anschauen. Die erste ist, Jesus ermutigt seine Jünger zum bei Gott anzuklopfen, wenn sie etwas möchten. Und dann nicht einfach schnell aufgeben, sondern wirklich dranbleiben, zu kämpfen darum, mit Gott zum etwas zu bekommen. Das ist die erste Art, wie du kannst kämpfen. Wenn du unbedingt etwas möchtest, ring mit Gott. Gang immer wieder zu Gott. Also wir lesen eigentlich am besten einfach gerade den Bibeltext. Es ist eine freiere Übersetzung. Dort heißt es: Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten. Und er will ihnen zeigen, dass sie unablässig beten sollen. Und ich weiß nicht, wie für euch beten ist. Ich finde, im 21. Jahrhundert, in dem wir gerade aktuell sind, ist es extrem schwierig zum Beten, weil man die ganze Zeit abgelenkt ist, weil man halt nie muss warten, weil man heute zum Beispiel ein Handy hat, das einem immer davon abhält, zum Warten. Oder weil man so viele Sachen im Kopf hat, weil so viele Eindrücke auf einem reinprasseln und man so viele Geschichten hört und Filme sieht und Bilder vor seinen Augen hat, dass das Gehirn ist sozusagen die ganze Zeit so überflutet von Sachen, dass es extrem schwierig ist, zum Runterfahren und beten und in ein Gespräch mit Gott zu kommen. Und trotzdem ist es auch für unsere Zeit das Wichtigste, dass wir beten können. Und beten ist manchmal etwas, wo man nicht denkt, ah, das ist so ein bisschen eine Frauensache. Oder beten ist so ein bisschen etwas für Weicheier. Aber ich glaube, die Geschichte von Jakob ist ein Bild für Beten. Und dort ist der Jakob im Ringen mit Gott, im Schweiß, in der Nacht, irgendwo kämpft er dort mit Gott. Und ich finde, das ist extrem männliches und heroisches Bild für Kämpfen. Und ich möchte euch darum alle ermutigen, beten auch mehr als etwas Heroisches anzuschauen. Auf jeden Fall ermutigt Jesus seine Jünger zu beten und dann sagt er, Jesus ermutigt sie, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählt er ihnen folgendes Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Mensch Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn, verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen. Doch dann sagte er sich, ich fürchte Gott zwar nicht, und was die Menschen denken, ist mir gleichgültig. Aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will, sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Der Herr, also Jesus, fuhr fort: Habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt auf der Erde, solch einen Glauben finden? Wird Jesus, wenn er zurückkommt, manche finden, wo Gott bestürmt, so wie die Witwe der Richter die ganze Zeit bestürmt hat? Und ich glaube, das Ringen und Kämpfen mit Gott, dass man Gott immer wieder bestürmt, ist, wie Jesus das da deutlich macht, ein sehr wichtiger Aspekt von unserem Christsein. Ein zweiter Aspekt ist, so kurz auf meine Notizen schauen, also ein Aspekt ist, ich gehe zu Gott und bitte ihn, schenke mir das oder wirkt das oder macht das. Und ich gehe immer und immer und immer wieder und sage das Gott. Und ich erinnere Gott an seine Versprechen, an das, was er uns verheißen hat. Und in dem Sinn ringe ich mit Gott im Gebet. Aber dann gibt es auch, dass Gott zurückringt. Dass Gott aber anfängt auch zu kämpfen mit mir, während ich mit Gott kämpfe. Und er mich fragt, brauchst du das wirklich, für was du betest? Oder dass Gott zu mir sagt, gibt es vielleicht nicht etwas anderes, wo du zuerst solltest darum bitten? Und so merken wir, ein Beispiel ist zum Beispiel, ich habe mir als ich 18 war, mein erstes richtiges Smartphone kaufen. Und dann habe ich mir überlegt, darf ich mir das kaufen oder nicht? Wenige von meinen christlichen Kollegen haben eins gehabt und ich bin mir nicht so recht sicher gewesen, ob man das als Christ darf, ein Smartphone zu besitzen oder nicht. Und dann habe ich gebetet und ich habe Gott gesagt, ich möchte ein Smartphone kaufen. Und dann habe ich wie das Gefühl gehabt, ich habe keinen Frieden darüber. Und dann habe ich weiter mit Gott gerungen darum. Und ich habe sogar gesagt, ich möchte aber das Smartphone. Und irgendwie in dem Ringen darum habe ich gespürt, was Gott mir möchte sagen in den Zeiten, wo ich mit ihm gebetet habe. Es ist keine Stimme vom Himmel gekommen, die gesagt hat, hey, kauf dir kein Smartphone oder kauf dir ein Smartphone, aber nur unter den und den Bedingungen. Aber weil ich ja kenne, weil ich ja Gott kenne, weil ich weiss, wie Gott denkt, was sein Wesen ist, was Gott wichtig ist, habe ich wie gemerkt, Gott ist es mega wichtig, dass wir Gemeinschaft leben. Gott ist es mega wichtig, dass wir präsent sind an dem Ort, wo ich bin, dass ich Leute in die Augen schaue, wenn ich mit ihnen schwätze, nicht abgelenkt bin von meinem Handy. Darum ist das Handy vielleicht nicht so eine gute Idee. Und während ich so gebetet habe, ist mir wie bewusst geworden, wie denkt Gott darüber, dass ich mir ein Handy kaufen will. Und ich habe das mit Gott besprechen können. Und ich habe vielleicht 2 Wochen lang immer wieder gebetet darum, ob ich mir jetzt ein Handy kaufen soll oder nicht. Und irgendwann habe ich gemerkt, jawohl, wenn man das Handy auf eine gute Art und Weise braucht, dann spricht nichts dagegen, ein Handy zu kaufen. Und in dem Ringen mit Gott darum, soll ich mir das Handy kaufen oder nicht, hat Gott mich verändert. Er hat mir beigebracht, wie es Sinn macht, dass er mir das Handy schenkt oder dass er es mir schenkt, dass ich mir das Handy kaufen darf. Und dann habe ich das dann gekauft und 2 Jahre, muss ich sagen, habe ich auch mega gut mit meinem Handy umgehen. Und nachher mit der Zeit vergisst man, wie, dass man da mit Gott mal darum gerungen hat, wie kann ich das Handy gut brauchen. Und vielleicht sollte ich jetzt mein Handy mal wieder wegtun und wieder neu mit Gott darum ringen, ob ich mir ein neues Handy soll kaufen oder nicht. Ich glaube, das Handy oder allgemein Bildschirme sind der grösste Feind von Beziehungen in unserem Zeitalter und natürlich auch der grösste Feind von der Beziehung zu Gott. Und es lohnt sich extrem stark, sich zu überlegen, wie ist es sinnvoll, dass ich mein Handy brauche oder den Bildschirm vom Fernseher oder sonst. In dem Ringen mit Gott macht Gott uns manchmal parat, das zu empfangen, um was wir kämpfen. Wenn du ein Anliegen hast, wo du schon lange dir wünschst, dass es Gott dir schenkt, und du fängst an, mit Gott zu ringen, dann macht dich Gott vielleicht parat, dass es dir auch wirklich schenken kann. Darum lohnt sich Ringen so sehr. Manchmal wünschen wir uns aber auch, dass etwas, was in unserem Leben ist, weggeht. Wir haben einen Schmerz oder eine Krankheit oder irgendetwas Schlimmes und wir kommen immer wieder zu Gott und bestürmen ihn darum, mach Gott, bitte mach, dass das weggeht. Und während du immer wieder zu Gott gehst und wie darauf hörst, was würde Gott dir sagen, wie ist Gottes Art für die Situation, während du in einem Ringen mit Gott bist, macht Gott dich parat dafür, dass es dir wegnehmen kann, das, was du wünschst, dass es dir wegnimmt. Oder er macht dich parat dazu, dass du es kannst aushalten, dass es trotzdem da ist. Und wenn wir beten, dann passieren 2 Sachen. Das eine ist, dass Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, sagt er zu seinen Jüngern. Also das eine ist, dass wir Gott unglaublich freundschaftlich nahe sind. Wie in Beziehung, wie wenn du mit deinem Kind redest oder wie ein Kind mit dir redet oder wenn du sonst mit Freunden am Bier trinken bist. Das ist die Art und Weise, wie wir Beziehung mit Gott haben können. Und auf der anderen Seite, das ist das eine, und auf der anderen Seite wissen wir ja auch, dass Gott unglaublich heilig ist und unermesslich gross und dass es niemand gibt, wo Gott gleichkommt und dass er in seiner Majestät und in seiner Weisheit und in seiner Größe so fest über allem steht, dass wir eigentlich nichts machen können, außer ehrfürchtig staunen und sagen, Gott, deine Wege sind besser als meine Wege. Und obwohl das so ist, kommt Gott trotzdem und er ringt mit uns. Er kommt zu dem Jakob und kämpft mit ihm. Und sie haben, der Jakob hat ein Ringen mit Gott, wo sie sich berühren, wo du den Schweiß schmeckst, wo du vielleicht den Herzschlag vom anderen spürst, weil du ihn so fest packen und schütteln. Und sie haben die ganze Nacht lang gerungen dort. Und am Morgen lässt sich Gott besiegen vom Jakob. Und ich glaube, Gott lässt sich oft besiegen von uns und gibt uns das, was wir wünschen. Und wenn wir wenn wir etwas von Gott überkommen, wo wir eigentlich noch nicht ready wären dazu, aber Gott gibt es uns einfach, weil er merkt, wir können nicht mehr länger darauf warten, dann passiert es oft, denke ich, dass Gott uns wie bei dem Jakobs Hüftgelenk berührt und ihn irgendwie das ausgerenkt hat oder so. Er hat auf jeden Fall nachher den Rest vom Leben gehinkt. Und ich denke, manchmal gibt uns Gott etwas, wo er uns eigentlich nicht geben sollte, aber er gibt es uns trotzdem, weil wir ihn so fest bestürmt haben, aber dafür macht er uns nachher in irgendeiner Art und Weise hinkend. Und das Schöne an dem ist, dass Gott auf uns eingeht, mehr als wir es erwarten können. Er geht wie darüber aus, auf uns ein, als es sinnvoll wäre. Und er macht uns aber auch bereit, damit umzugehen. So eine nähe Begegnung mit Gott, wie man es vielleicht im Ringen erlebt, verändert dich. Es verändert deine Sicht von Gott, deine Sicht vom Leben. Der Jakob hätte eigentlich sollen darauf vertrauen, dass Gott wirkt. Und er hätte sollen checken, ah nein, ich muss mir gar keine Sorgen machen, weil das Heer von Engeln ist mit mir und mein Bruder wird mich nicht umbringen und es kommt alles gut und ich muss jetzt nicht 1000 Tricks anwenden und alles so geschickt strategisch aufbauen, damit ich das Ganze wird überleben, weil Gott ist ja mit mir. Und ich denke, dass Gott mit dem Jakob gerungen hat in dieser Situation, um ihm einmal zu zeigen, jetzt hör mal auf, alles so durchzustieren. Jetzt lass einfach mal los. Und vertraue darauf, dass es gut kommt. Jetzt hat der Jakob vermutlich nicht erringen wollen, um zu sagen, entspann dich einfach mal. Und ich glaube, das ist der zweitletzte Aspekt von Ringen mit Gott, der ganz wichtig ist. Manchmal kommt Gott und kämpft mit uns, damit wir an unsere eigenen Grenzen kommen. Damit wir können sagen, jetzt bin ich am Ende und jetzt kann Gott loslegen. Und man kann nie so stark merken, was man in Gott hat, wie dort, wo man an seine eigenen Grenzen kommt. Dort, wo man merkt, von mir aus geht es nicht mehr. Jetzt kann nur noch Gott mir helfen. Aber das ist genau der Ort, wo Gott das möchte haben. Weil dort ist es, dass wir stille sein können und sehen, Gott hat es in der Hand. Und das ist ja auch, wie unser Leben mit Jesus angefangen hat. Wir haben gemerkt, meine eigene Sündhaftigkeit und dass ich immer alles auf meine eigene Art und Weise machen will, dass ich nichts von Gott will, bringt mich nicht zu Gott hin. Und dann zu merken, aber all das bringt mich nur weg von Gott und ich kann nichts machen, um Gott näher zu kommen. Und ich bin am Ende von mir selber, was meine Beziehung zu Gott anbelangt. Und dann kommt Jesus in dein Leben und sagt, und ich vergib dir alles. Und weil du nichts mehr kannst bringen, darum bringe ich dir jetzt alles. Ich bringe dir einen neuen Anfang. Ich bringe dir eine Reinheit von deinem Herzen. Ich nehme all den Scham, den du hast in deinem Leben, nehme ich weg. Und ich schenke dir ein Leben in einer Beziehung mit mir. So hat unser Leben mit Jesus angefangen. Wir sind am Ende von uns selber gewesen und Gott hat einfach angefangen zu wirken. Ich glaube, das ist einer der wichtigsten Aspekte von unserem Ringen mit Gott. Und wenn ihr mal durch die Bibel durchlesen, dann seht ihr, dass Gott oft auf Bergspitzen Menschen begegnet ist. Und einer der Gründe, glaube ich, warum das der Fall ist, ist, wenn du einen Berg besteigst, und du stundenlang dort aufwandern, dann bist du so müde, wenn du dort oben bist, dass du nicht mehr kannst. Du bist einfach kaputt. Und in deiner Kaputtheit begegnet dir Gott viel intensiver. Wenn du dich nicht mehr kannst rechtfertigen die ganze Zeit, wenn du nicht mehr irgendeine Maske kannst aufrechterhalten, weil das zu anstrengend ist, wenn du so kaputt bist, dass einfach das wahre Ich zum Vorschein kommt, dann begegnet dir Gott am allerintensivsten. Und das ist ja das, was beim Jakob da der Fall war. Und der letzte Grund, warum Gott, warum dort Gott mit dem Jakob gekämpft hat und warum Gott sich hat lassen besiegen, ist ein Grund, wo wir in Jesus sehen. Und zwar, 1700 Jahre nachdem der Jakob dort mit Gott gekämpft hat, ist wieder Jesus auf die Welt gekommen. Und er ist wieder der Mensch so nahe gewesen wie dort beim Jakob, dass man seinen Schweiß schmecken und seinen Puls spüren. Und Jesus hat wie auch schon beim Jakob gekämpft. Jesus hat zum Beispiel für die Ehebrecherin gekämpft. Er hat dafür gekämpft, dass sie nicht gesteinigt wird. Oder Jesus hat gegen die Pharisäer gekämpft, wo mit ihrem religiösen Heucheln die Leute weg von Gott gebracht haben. Er hat gegen sie gekämpft, er hat ihnen immer wieder gesagt, so geht das nicht, ihr weiß getünchte Wand, er hat sie manchmal richtig hart angefahren. Oder im Tempelreinigung, die Geschichte, wo Jesus so einen Eifer hat für das Haus von Gott, für dass er alle rausschmeißt, sich sogar mit Stricken einen Peitsche gemacht hat und rausgejagt hat, hat Jesus gekämpft fürs Haus von Gott. Aber obwohl Jesus ganz viel gekämpft hat in seinem Leben, hat es den Moment gegeben, wo er sich hat besiegen lassen. Wo die Pharisäer Jesus haben festnehmen und ihn ans Kreuz nageln, ihn haben umbringen. Und Jesus hat sich in dem Moment vor den Menschen besiegen lassen. Und Jesus oder Gott lässt sich von den Menschen besiegen, um uns einen Neuanfang zu schenken. Er lässt sich besiegen, damit wir Leben haben können. Jesus kämpft nicht darum, weil er möchte Sieger sein möchte, sondern er kämpft, weil er das Beste für uns möchte. Und er lässt sich besiegen von uns Menschen, weil wir dadurch das Beste bekommen können. Und ich stelle mir vor, dass einzelne von den Pharisäern, nachdem Jesus am Kreuz gestorben und auferstanden ist, gesehen haben, oh, da ist jemand Unschuldiges umgebracht worden. Und sie haben realisiert, Mist, da ist etwas gehörig falsch gelaufen. Jemand, der der Beste von allen Menschen war, ist gestorben. Er ist einfach umgebracht worden. Und sie haben wir innegehalten für einen Moment und realisiert, Mist, ich muss mein ganzes Leben hinterfragen. Da ist etwas passiert, unfassbar ist. Und das ist auch das, was in unserem Leben passieren kann, dass wir merken, dass wir innehalten können und merken, dass Jesus für uns gestorben ist, dass ein Unschuldiger für uns gestorben ist, ist so etwas Unfassbares. Und aus dem Innehalten kann nachher eine Wende zu Gott kommen, wo wir sagen können, Gott hat freiwillig verloren, damit wir den Sieg haben können. Jesus hat freiwillig verloren, damit wir das Leben in Fülle haben können. Und das ist das Allerschönste von dieser Geschichte, von dem Kampf, wo der Jakob mit Gott ausgefochten hat. Und mit dieser Geschichte bin ich am Ende meiner Predigt und möchte noch kurz beten. Himmlischer Vater, du bist so ein grosser Gott. Du hast alle Macht. Du stehst über allem. Und trotzdem bist du uns so nah, dass wir mit dir ringen können, dass wir mit dir kämpfen können. Und dafür danke ich dir. Und Gott, es ist mega beeindruckend, deine Art, dein Wesen zu sehen, dass du ein Gott bist, der mit sich ringen lässt. Dass du ein Gott bist, der für uns kämpft, der manchmal gegen uns kämpft, wenn es nötig ist. Gott, dass du ein Kämpfer-Gott bist, das ist beeindruckend. Und wir wollen unser Leben dir hingeben. Und wir wollen nicht davonlaufen, sondern ringen mit dir dort, was nötig ist. Und Jesus, ich danke dir so fest, dass du dich hast besiegen am Kreuz, damit wir den Sieg haben können. Du hast den Sieg. Du hast keinen Sieg bekommen, damit wir einen Sieg haben können. Jesus, vielen, vielen Dank. Es ist mega, mega schön, dein Kind zu sein, dein Bruder zu sein. Amen.